Verpixelt, der Talk für Unternehmer. Ein Podcast für alle Unternehmer, Selbstständigen und Interessierten. Von und mit Christina Albinus. Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder mit einer neuen Folge Unverpixelt. Und heute habe ich endlich mal wieder eine Gästin hier mit mir quasi im Mikro-Online-Bereich begrüßen. Ihr habt ja letzte Woche tatsächlich meinen digitalen Co-Host kennengelernt, die liebe Glaha. Heute habe ich tatsächlich wieder einen echten Menschen zu Gast, aber wir bleiben dem Thema treu. Und ich sage heute Hallo zu
Lena, 38 Jahre, aus Köln.
Hallo Lena, schön, dass du hier bist.
Hi.
So, dann springen wir mal für dich auch in die drei verrückten Fragen. Trinkhalle oder Bütchen?
Ja, Bütchen natürlich.
Digitale Transformation oder KI?
Digitale Transformation.
Und Kaffee oder Tee?
Kaffee, definitiv Kaffee.
Und hast du ein persönliches Motto?
Ja, das ist immer Hase, niemals Schildkröte.
Was?
Immer Hase, niemals Schildkröte, das ist mein Motto.
Immer Hase, okay, niemals ja gut, weil der Hase schnell rennt.
Nee, es gibt tatsächlich, ich glaube, bei Traktoren und auch bei Bohrmaschinen, einem bekannten Bohrmaschinenhersteller, eine Funktion, wo zum Beispiel der Traktor schneller oder langsamer läuft. Und das ist dann mit einem Hasen ein Symbol und wenn man langsamer läuft, mit einer Schildkröte ein Symbol. Und daher kommt das. Und ich denke mir, lieber Gas geben und nicht stehen bleiben.
Ja, cool. Quasi also auch nicht wie die Schildkröte Kopf einziehen und sich im Panzer verkriechen, sondern straightforward.
Ja, genau, richtig.
Ja, sehr cool. Spannendes Motto habe ich so auch noch nicht gehört und habe hier schon einige gehabt. Sehr schön, Lena. Du bist ja heute hier quasi in Vertretung für zwei Personen quasi. Erzähl doch mal ein bisschen, wer ihr seid und was ihr macht.
Ja, also wir sind das IT-Bütchen. Also wir sind ich, genau, Lena und mein Geschäftspartner, der Valentin. Und wir sind ein junges IT-Unternehmen aus Dülmen im Münsterland. Und wir machen Web- und Softwareentwicklung und wir beraten Unternehmen, kleine und mittelständische Unternehmen vornehmlich bei der Digitalisierung und bei der Optimierung ihrer Prozesse. Unter anderem auch mit künstlicher Intelligenz, aber primär erstmal fokussieren wir uns auf Digitalisierung insgesamt und dann schauen wir, wo kann man vielleicht noch KI einsetzen. Genau, deswegen war auch direkt meine Antwort digitale Transformation und dann erst KI.
Ja, sehr cool. Ja. Also tatsächlich, KI ist für euch ein großes Thema, kommen wir gleich noch tiefer drauf, warum. Allerdings weiß ich ja auch, ihr seid noch ein relativ junges Unternehmen und trotzdem darf ich dir die Frage stellen, was war denn bisher euer ungewöhnlichstes Projekt?
Ja, also wir haben natürlich viele spannende Projekte. Ich glaube, ein Projekt, was ein bisschen raussticht oder ungewöhnlicher war, das war eine Kooperation mit einem Forschungsprojekt, Forschungsvorhaben von der Uni in Münster, von der FH Münster, Uni im Saarland hing auch noch drin. Das war halt quasi ein interdisziplinäres Projekt zwischen Informatik und Medizin, den Fakultäten dort. Und da ging es um Virtual Reality und Virtual Reality im Sinne von, dass ein virtuelles Arzt-Patienten-Gespräch eingeübt werden konnte von Medizinstudierenden. Man befindet sich quasi mit einer VR-Brille in einem Praxisraum und kann da mit einem virtuellen Patienten reden und im Prinzip ein Arzt-Patienten-Gespräch einüben als Medizinstudent. Das war so das Forschungsprojekt und das war halt mal was Neues, ne? Wirklich in einem Forschungsprojekt mitzuarbeiten. Und wir haben als Teil das, was wir beigesteuert haben, ist im Prinzip das ganze Sprachmodul, dass man sich halt mit dem Patienten unterhalten kann. Also reinsprechen ins Mikro, dass das Large Language Model, die KI, das dann versteht und dann entsprechend auch eine Antwort gibt. Genau, dieses ganze Sprachmodul haben wir entwickelt. Im Speziellen der Valentin bei uns, der macht bei uns die Programmierung, Entwicklung und ich bin für den Kommunikations-Projektmanagement-Part zuständig. Genau, so, das war ein sehr interessantes und spannendes Projekt, was mir da in dem Fall jetzt so einfällt.
Das glaube ich sofort, zumal ich ja glaube, dass das nicht nur so ein Trainingsmodul ist. Das könnte ja auch so ein bisschen auch hin zur modernen Medizin gehen, wenn wir mal über das Thema Landbevölkerung denken und wenig flächendeckende Medizin, dass das dann ja auch die nächsten Schritte sein können, die da irgendwann kommen.
Ja, auf jeden Fall. Also das gibt es ja auch schon viele Fortschritte in den Bereichen. Auch beispielsweise fällt mir jetzt ein, das ganze Thema Dermanostik im Bereich Hautuntersuchungen, dass man sozusagen Fotos von Ungereimtheiten auf der Haut macht, einschicken lässt und dann wird das sozusagen voranalysiert mit der Bildanalyse durch KI-gestützte Systeme, dass dann Unregelmäßigkeiten erkannt werden und schon mal vordiagnostiziert werden. Also da tut sich ja gerade sehr viel. Ist ein spannender Bereich, ja.
Ja, gerade auch im Medizinsegment. Also da gibt es ja so wie KI oder diese ganzen Digitalisierungsthemen in allen Branchen ja gerade und jetzt nochmal mit dem KI-Thema sehr, sehr viel zusätzliche Bewegung reinbringen.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube, der Medizinbereich, wie du sagst, das wird immer wichtiger, auch mit der Krankenhausreform und so jetzt, dass man halt auch virtuelle Angebote mehr hat, anstatt selber persönlich in die Praxis zu fahren oder ins Krankenhaus zu fahren, dass man viel durch digitale ja, Beratungen und Behandlungen auch auffangen kann.
Ja, wird eine spannende Zeit, die da noch auf
Ja,
uns zukommt.
ja.
Wird spannend, wie es wird, wenn wir alt sind.
Ja, da bin ich auch mal gespannt. Aber da haben wir ja zum Glück noch ein bisschen.
Ja, so 50, 60, 70 Jahre. Okay, was war denn bisher eure größte Herausforderung im Business?
Ja, also eigentlich ist es ja irgendwie jedes Projekt, was wir haben, wieder eine neue Herausforderung. Das ist irgendwie auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen uns selbstständig, weil gerade dieses Projektgeschäft, wir machen ja im Prinzip IT-Dienstleistungen, also das heißt, der Kunde kommt mit einer Anforderung und wir unterstützen den Kunden dabei, das zu realisieren und dementsprechend sind es immer wieder neue Dinge, mit denen wir konfrontiert werden und wo wir uns reinfuchsen müssen. Deswegen, also das ist, finde ich, tagtäglich irgendwie spannend und eine Herausforderung. Genau. Und was tatsächlich auch eine Herausforderung für uns war, wir haben erstmal unser IT-Büdchen nebenberuflich gestartet. Wir haben vorher in einer großen NGO gearbeitet zusammen im Online- und Digitalbereich und haben dann nebenberuflich das IT-Büdchen sozusagen gestartet und quasi abends und am Wochenende dann wurde halt durchgearbeitet und ja, das ging halt ungefähr ein Dreivierteljahr, bis wir dann beide Vollzeit eingestiegen sind. Das war eine große Herausforderung, also weil da natürlich viel Zeit reingeflossen ist und viel Energie.
Zumal ihr nach dem
Ja.
Dreivierteljahr auch schnell gemerkt habt, wie gefragt eure Dienstleistung ist wahrscheinlich und dann festgestellt habt, okay, das wird da jetzt halt so nichts mehr.
Ja, genau. Das, ne, das ist natürlich auch eine gute Bestätigung, wenn man sieht, es läuft und man startet halt dann, wenn du in die Vollzeittätigkeit gehst, nicht bei Null, sondern kannst halt auf was aufbauen. Das war uns halt wichtig. Ja, genau. Aber ist natürlich auch echt viel Energie und Freizeit, die dann drauf geht für, um halt sich so etwas aufzubauen. Aber ist halt ein Herzensprojekt, von daher haben wir das natürlich. Machen wir das super gerne. Ist halt eine Leidenschaft, ne?
Das glaube ich sofort. Das glaube ich
Ja.
sofort. Wenn man seinen Job liebt, kenne ich, dann ist einem fast egal, ob man bis 23 Uhr arbeitet oder auch
Ja,
mal nicht. Muss nicht immer sein,
selbstständig,
aber
genau.
mal.
Ja.
Genau. Was macht euch stark?
Stark, also ich kann ja jetzt erstmal nur für mich sprechen, der Valentin ist ja heute nicht dabei, aber was, wo ich auf jeden Fall meine Energie herziehe, ist tatsächlich viel aus der Arbeit, ist halt auch viel Selbstwirksamkeit, was man erlebt, wenn man selbstständig ist und da, es gibt mir Energie, das zieht mir in der Regel jetzt in der Regel keine. Und was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, natürlich trotzdem dann Work-Life-Balance zu haben, also ein Privatleben mit Freunden, Familie zu verbringen, Zeit zu verbringen, und da auch so ein bisschen den sozialen Akku ein bisschen aufzuladen, ne? Das gibt mir auch natürlich Kraft.
Ja, ich glaube, gerade wir Selbstständigen dürfen da ja, oder auch Unternehmer, egal ob jetzt Einzel, du oder 100 Mann, 200 Mann, 1000 Mann Unternehmen, ich glaube, da dürfen die Führungskräfte, wenn ich es mal so rundum nehme, immer wieder gerne mal sich selber daran erinnern, dass wir auch ein Privatleben haben dürfen und das für uns alle auch wichtig ist, im alltäglichen Ausgleich da auch mal rauszukommen aus unserer Arbeitsbubble, egal in welcher Form.
Ja, total. Aber das finde ich auch das Erfrischende an der Selbstständigkeit, weil man natürlich ja auch selbst entscheiden kann, zu welchen Netzwerktreffen, zu welchen Konferenzen gehe ich jetzt mal, um halt diesen, wie du sagst, Arbeitsalltag mal zu durchbrechen und nicht immer am Schreibtisch zu sitzen und mal rauszukommen. Ne? Und ich finde, das ist ja auch eine sehr gute Abwechslung, die ich dann einfach selbst gestalten kann, wenn ich jetzt nicht irgendwie zu meiner Vorgesetzten, meinem Vorgesetzten laufen muss und argumentieren muss, warum ich jetzt zur Konferenz XY fahren möchte. Und genau, richtig.
Bitte, bitte, bitte.
Ja, richtig.
Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich Luxus, aber auch gleichzeitig Fluch zugleich, finde ich manchmal. Weil man dann doch irgendwie anfängt, doch festzustellen, oh, ich würde ja gern dahin und gern dahin und gern dahin und
Ja,
gern
das
dann.
stimmt.
Und dann irgendwann guckt man sich die Summen aller Ticketpreise an und denkt sich so, ha ja, Weiß nicht, ob es dir auch so geht. Bei manchen Konferenzen schluckt man dann schnell mal.
Ja, das stimmt, das stimmt. Da muss man gut selektieren, sagen wir es mal so.
Gut selektieren. Tolle Überleitung. Jetzt fragt sie sich, hä, wo ist das eine Überleitung? Gut selektieren heißt ja heutzutage auch mit den Dingen, die wir tun, Haushalten managen. Also sprich, Work-Life-Balance ist das ja ein Thema. Aber wir haben ja auch inzwischen in der Arbeitswelt so ein Work-Work-Balance-Thema. Vor allem, wenn wir um das Thema, Achtung, jetzt kommt die wirkliche Überleitung, Automatisierung sprechen. Weil das Thema Automatisierung ist ja in vielen Unternehmen immer noch ein großes Thema. Allerdings kommt jetzt ja noch so ein zweites Thema dazu, KI. Und ihr beschäftigt euch viel mit KI. Ich beschäftige mich viel mit KI, beide aus verschiedenen Branchenblickwinkeln, was auch immer wieder schön ist. Und wir beide haben festgestellt, Automatisierung und KI sind nicht das Gleiche, richtig?
Ja, das ist richtig. Also man kann natürlich Prozesse automatisieren und KI dabei anwenden, aber genau, es ist natürlich nicht dasselbe und das ist auch das, was Valentin und ich immer wieder feststellen, dass jetzt auch dieser ganze Hype um KI ja dazu führt, dass man das sozusagen als Allheilmittel sieht und sagt, okay, ich habe keine guten Prozesse, ich habe auch keine gute Datenbasis, aber die KI wird es schon richten. Und da muss man, glaube ich, viel Überzeugungsarbeit auch leisten. Das ist so meine Erfahrung, dass man erstmal an einer anderen Stelle ansetzt. Und zwar, dass man erstmal guckt, okay, wie sind denn deine Prozesse im Unternehmen? Sind die überhaupt schon so weit, dass man über KI nachdenken kann? Aber dafür muss man natürlich erstmal wissen, wie sehen die Prozesse aus und sind die überhaupt schon in irgendeiner Art und Weise automatisiert? Oder werden hier immer noch, weiß ich nicht, irgendwelche Daten von A nach B händisch eingetippt oder so, ne? Also, oder irgendwas handschriftlich quasi aufgeschrieben und dann in irgendwelchen Ablagen und Ordnern abgeheftet. Also da muss man, glaube ich, auch erstmal ansetzen und gucken, wie kommt man da in den digitalen Prozess, um dann diesen digitalen Prozess vielleicht noch mal mehr zu beschleunigen mit Hilfe von KI. Und das ist aber dann natürlich erst der nächste Schritt. So. Und ja, das ist ein
Genau.
spannendes Thema.
Im Grunde haben wir ja drei Schritte fast, ne? Einmal grundsätzlich erstmal Digitalisierung, Schrägstrich Daten sammeln und richtig strukturieren. Datenstruktur ist da ja auch so ein Riesenthema dahinter. Dann im zweiten Schritt zu gucken, welche dieser Prozesse, die ich im Alltag mache, kann ich mit Hilfe von digitalen Systemen automatisieren. Und danach kommt ja eigentlich erst der KI-Einsatz, der dann in die Automatisierung mit eingreift und sagt, okay, wo kann ich jetzt die künstliche Intelligenz einsetzen, wenn wir es jetzt mal so lapidar nennen, die dann bestimmte Automatisierungsprozesse noch mehr beschleunigt oder effizienter gestaltet?
Ja, genau. Also das ist eigentlich ziemlich gut zusammengefasst, ne? Dass man nicht bei der KI ansetzt, ich will KI einsetzen, wie kann ich das denn machen, sondern wirklich sagt, okay, ich habe die und die Prozesse und sage ich mal, sich einen Prozess rauspickt, der häufig gemacht wird, der relativ einfach ist zu automatisieren, der aber noch nicht automatisiert ist und sich dann überlegt, okay, wie kriege ich den denn automatisiert? Und dann kann man sich überlegen, ob man ein Tool quasi einsetzt, was KI-basiert ist oder vielleicht auch was ganz anderes mit Skripten und Schnittstellen und weiterarbeitet, aber vielleicht gar keine gar kein KI drin hat. Aber es hilft einem trotzdem weiter, den Prozess digital zu gestalten, ne?
Genau, und
Ja.
da ich ja aus Marketing komme, weiß ich, dass wir auf solche Prozesse, die nur auf Skripten und Algorithmen oft basieren, einfach dann trotzdem KI nennen, weil es gerade
Ja.
sich besser verkauft und wir einfach
Ja.
das AI-Label draufkleben.
Also Christina, eigentlich seid ihr es schuld, die Marketingmenschen, dass dieser Mythos der alleskönnenden KI entstanden ist. Nein, also, nee, ich finde es total gut, dass wir darüber sprechen, weil das ist, glaube ich, genau, da, von diesem Mythos muss man so ein bisschen runterkommen, ne? Dass es im Prinzip um Digitalisierung und Prozessoptimierung im ersten Sinne geht und dann im zweiten Schritt mit welchem Werkzeug, und KI ist ein Werkzeug, was man nutzen kann.
Genau. Schöne Aussage. KI ist ein Werkzeug. Jetzt wissen wir beide, wir arbeiten uns jetzt mal sukzessiv in das Thema KI ein, immer tiefer. Jetzt wissen wir beide, dass wir jetzt eigentlich immer wieder das Bashword KI verwenden. Und eigentlich meinen wir beide theoretisch die ganze Zeit ein bisschen was anderes. Weil so eine echte KI, wissen wir beide, haben wir ja noch gar nicht. Also wir haben noch kein Data aus einem Raumschiff Enterprise, der hier selbstständig durch die Gegend rennt, immer mal wieder versucht, Gefühle zu entwickeln, mit Katzen kuschelt und Co.
Ja.
Also wenn jemand ihn kennt. Sondern wir reden über Large Language Models, LLM. Erklär mal, was ist da der Unterschied? Weißt du das? Also ich ja. Aber unsere Hörer vielleicht noch nicht.
Ja, also genau, genau, beim Thema KI, genau, künstliche Intelligenz, klar, das suggeriert natürlich vom Begriff her, das ist ja eine Intelligenz, die irgendwie den menschlichen Fähigkeiten ähnlich wird und irgendwann sogar vielleicht schlauer ist als der Mensch. Also sozusagen die alleskönnende künstliche Intelligenz, von der ja die großen AI-Unternehmen auch immer sprechen. Also soweit sind wir natürlich noch nicht. Und dementsprechend finde ich es auch immer gut, wenn man vom Begriff des maschinellen Lernens spricht, dass man auch betont, okay, es geht hier um Maschinenlernen mit Hilfe von Algorithmen und großen Datenmengen. Und das ist im Prinzip die Magic dahinter und kein Gehirn dahinter, wie das menschliche Gehirn steckt. So, dass man sich das bewusst macht und im Prinzip alles nur wahrscheinlich, sag ich mal, platt formuliert Wahrscheinlichkeitsrechnung dahinter steckt. Und dann kann man. Und ich glaube, wenn man diesen Punkt versteht, dass es im Prinzip eine Art Wahrscheinlichkeitsrechnung ist, was die KI macht, dann kann man auch gut verstehen, warum es vielleicht bestimmte Dinge ausspuckt oder an bestimmten Stellen vielleicht mal halluziniert, bestimmte Dinge überrepräsentiert sind, es Biases in den Daten gibt, weil letztlich reproduziert es ja nur das, was in den Trainingsdaten drin ist. Und genau, wenn man mit dieser Brille sozusagen an das ganze Thema KI rangeht, dann lernt man, glaube ich, auch gut irgendwie zu verstehen, warum bestimmter Output halt auch rauskommt.
Ja,
Ja.
tatsächlich, das ist ganz wichtig zu wissen, dass wir also jeder, der sich fragt, warum habe ich in der Schule Wahrscheinlichkeitsrechnen gelernt, hier habt ihr die Antwort, ihr könnt ihm nach irgendwann mal KI programmieren, ganz blabidar gesprochen.
Ja.
Also tatsächlich, ja, genau das ist es halt, dieses Berechnen, was die Maschinen machen, somit, okay, mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt welches Wort als nächstes, weil er gelernt hat, wenn ich sage, dann kommt danach in der Regel eine Art Hilfsverb oder Verb direkt und dann weiß er anhand der deutschen Sprachsyntaktik, okay, das ist jetzt die Struktur, die diese Sprache hat und spuckt das dann entsprechend aus.
Ja.
Und ich glaube, wenn man das einmal weiß, nimmt das auch ganz viele Ängste schnell weg, die ja viele da draußen haben. Und ja, dann haben wir ja irgendwann Skynet, die uns ja beobachten und nee, also so weit sind wir noch lange nicht. Sie wirken zwar intelligent und als hätte ich da einen Menschen auf der anderen Seite, wenn gerade bei ChatGPT, das, was ja die meisten kennen, wenn man mit dem arbeitet, aber tatsächlich habe ich manchmal das Gefühl, es ist ganz schön dumm noch an manchen Tagen.
Ja, es kommt natürlich so ein bisschen darauf an, was für Anforderungen du hast, ne? an so ein Modell und welche Modelle du halt auch für welche Zwecke einsetzt. Ne? Es gibt ja Modelle, die, weiß ich nicht, stärker im Bereich generative KI sind. Es gibt Modelle, die stärker im Bereich Wahrscheinlichkeitsberechnungen, Prognosen, Datenanalyse sind. So, ne? Da muss, glaube ich, muss man einfach ein bisschen recherchieren, was für seinen Use Case gut passt. Und es gibt ja auch eine Möglichkeit, verschiedene Modelle miteinander zu kombinieren für verschiedene Aufgaben. Also da hat man ja ganz viele unterschiedliche Spielräume auch.
Ja, das ist ja eine eurer Stärken, was ihr ja in eurem Alltag auch mitmacht, zu schauen, welche Modelle passen jetzt zu welchem Unternehmensprozess, wenn wir mal bei diesem Thema in diesem Bereich bleiben. Das heißt, ihr geht ja in die Unternehmen rein oder sprecht mit den Unternehmen, weil die kommen und sagen, ja, ich habe hier ein Problem oder ich habe hier eine Herausforderung, die hätte ich gerne gelöst auf digitalen Wege, gegebenenfalls auch mit KI-Unterstützung. Und ihr geht ja dann hin und schaut, was passt. Wie geht ihr da vor, beziehungsweise welche Lösungsansätze gibt es da heutzutage alles?
Ja, also das Erste, was wir eigentlich machen, also wenn es jetzt eine grundsätzliche Anfrage ist, wir wollen unsere Prozesse vielleicht auch mithilfe von KI optimieren und das Unternehmen jetzt nicht mit einem klaren Use Case kommt, weiß ich nicht, ich möchte jetzt zum Beispiel meinen Kundensupport mit einem Chatbot ausstatten. Also wenn man wirklich mit einer grundsätzlichen Prozessoptimierung Anfrage kommt, dann ist es tatsächlich so, dass wir erstmal uns soweit es geht, die Geschäftsbereiche, Geschäftsprozesse des Unternehmens alle erstmal anschauen und gucken, wie funktionieren die denn? Und dann schauen wir halt, welche der Prozesse, genau, was ich eben meinte, sind repetitiv, kommen häufig vor und können vielleicht auch mit wenig Aufwand digitalisiert oder automatisiert werden, je nachdem, wie der Prozess eben im Status quo ist. Und das sind sozusagen dann die Low-Hanging-Fruits, die wir uns als erstes anschauen und sagen, okay, damit fangen wir mal an. Da digitalisieren wir, vielleicht mit Hilfe von KI, je nachdem, wenn es sich anbietet. Und von da aus kann man sich dann natürlich auch weiterarbeiten. Das heißt, im Prinzip erstellt man erstmal eine Art Roadmap, welche Prozesse bieten sich für Digitalisierung an und arbeitet sich von dort aus dann vor. Weil in der Regel sind ja Prozesse nicht quasi in sich gekapselt, sondern die greifen dann wieder in andere Prozesse ein und so kann man sich dann im Prinzip weiter entlanghangeln. Ne? Also das ist so das Vorgehen im Prinzip. Erstmal eine Analyse wirklich und dann eine Roadmap. Wo können wir klein anfangen? Weil ich glaube, das ist auch so eine Hürde für Unternehmen, dass man sagt, okay, ich muss da direkt super viel Geld in die Hand nehmen, um ein Programm zu schreiben, eine Software zu entwickeln. Wir gehen da ein bisschen anders vor. Wir gucken wirklich, wie können wir mit wenig Aufwand einfach vielleicht mal so einen Prototypen bauen, ein Proof of Concept machen. Funktioniert das überhaupt? Gerade wenn man mit LLMs arbeitet zum Beispiel, da muss man ja auch erstmal gucken, keine Ahnung, wenn ich jetzt im Kundenservice eine Automatisierung haben will, dass mir automatisch Antworten auf Kundenanfragen generiert werden. So, dann muss ich auch erstmal gucken, wird das meinen Ansprüchen gerecht, wenn ich das durch ein Modell schreiben lasse, ne? Ist die Qualität okay? Spricht das Modell so, wie wir im Kundenservice sprechen? Und erst nach so einem Proof of Concept und man eine gewisse Qualität auch sieht, dann kann man das natürlich weiter ausbauen. Und so gehen wir gerne vor.
Heißt, ihr trainiert aber auch so eine, ich sag's jetzt mal, Customer-KI-Lösung, also so eine unternehmenseigene KI-Lösung, trainiert ihr dann auch auf die Unternehmenssprache, wenn ich das jetzt mal so ganz einfach banal sagen würde, auf das Wording, wie in dem Unternehmen gesprochen wird oder gerade, wenn wir in Spezialgebieten unterwegs sind, dann die Spezialwörter, die so jede Branche oder jedes Unternehmen mehr oder minder für sich hat.
Ja, also wir trainieren die Modelle nicht selbst. Also wir nutzen fertige Modelle, beispielsweise GPT, ne, oder halt auch andere. Es gibt ja, ne, auch Llama, oder also, ne, von Anthropic, Claude und so weiter. Also, ne, muss man nicht alles aufzählen, aber bleiben wir mal bei GPT. Genau, wir nutzen halt fertige Modelle, und was wir dann machen, wir arbeiten mit, das nennt sich Retrieval Augmented Generation. kompliziertes Wort, aber letztlich kann man sich das so vorstellen, dass man im Prinzip die unternehmensspezifischen Daten, die man ja braucht, damit die KI weiß, so ist der Duktus zum Beispiel, wie normalerweise Kundenanfragen beantwortet werden. Das sind vielleicht ganz spezifisches Fachwissen, was halt ein normales Modell halt nicht kennt, weil das sind keine öffentlich zugänglichen Daten, darauf wurde das Modell nicht trainiert. All diese Daten, die dem Modell sozusagen fehlen, geben wir sozusagen in eine Datenbank. Und diese Datenbank wird, ich sage das jetzt in Anführungszeichen, angebunden an das fertige Modell, und das Modell holt sich sozusagen die Zusatzinformationen aus dieser Datenbank raus, packt die als erweiterten Kontext in seinen Prompt und wird dadurch quasi um das Unternehmenswissen angereichert. Und dann wird das Ganze an ja, das Modell geschickt, das ist Large Language Model. Und aus diesem erweiterten Kontext, aus dem Unternehmenswissen plus meiner Prompt-Anweisung, was möchte ich hier? Ich möchte ein Antwortschreiben an einen Kunden generieren, wird dann eine sehr kundenspezifische Antwort generiert. Und dann im Idealfall zugeschnitten auf die Tonalität, Duktus des Unternehmens und so weiter. Also wir reichern mit einer externen Unternehmensdatenbank das Modell nochmal an. Das heißt, es wird in sich nicht trainiert, es bekommt aber eine Zusatzquelle an Daten, die es nutzen kann für die Anfragen.
Ja, das glaube ich sehr gut verständlich, wo dann quasi einfach bestimmte verschiedene Datensätze, Dokumente und so weiter dahinter hängen, die dann einfach sagen, okay, die Begriffe, die Wörter in dem Kontext etc. etc., die man dann einfach nochmal mitgibt. Die typischen Fachbegriffe, die in jedem Unternehmen existieren, wo jeder Außenstehende, der das erste Mal in dieses Unternehmen oder diese Branche reinkommt, sich fragt so, hä? Worüber reden
Ja,
die?
genau, richtig. Das ist übrigens auch intern ja ein total spannendes Thema. Also ich hatte jetzt das Beispiel Kundenanfragen, also quasi für Externe, aber man kann natürlich dieses ganze Setup auch nutzen für das interne Onboarding von Mitarbeitenden, ne? Also im Prinzip jedes Unternehmen oder jedes größere Unternehmen hat ja ein Intranet, wo im Prinzip dann die Informationen alle drinstehen, die man als neuer Mitarbeiter braucht. Aber dieses Wissen ist ja sehr groß teilweise, und man muss erst mal suchen, wo finde ich denn überhaupt Informationen zu XY? Und da kann natürlich Retrieval Augmented Generation gekoppelt mit einem Large Language Model auch sehr gut helfen, dass man einfach dieses Wissen zugänglicher macht und einfach dann seine Frage quasi in den Chatbot stellt, und er sucht mithilfe des Unternehmenswissens in der Datenbank nach dem richtigen Antworten, wie ich jetzt bestimmte Dinge im Unternehmen halt mache. Vom Urlaubsantrag einreichen bis hin zu, ja, wie muss ich mich ein- und ausstempeln oder so. Keine Ahnung, ne? Also,
Einfach ein Thema.
ja,
Also
genau,
das heißt, wir haben
richtig.
schon mal zwei schöne Anwendungsfelder, die viele vielleicht auch schon kennen. Also der ganz klassische Chatbot, der im Kundensupport tätig ist, den kennen ja viele schon. Ich selber habe mal besser und mal schlechtere schon kennengelernt. Dann, wie du gerade sagtest, auch intern total schönes Thema im Onboarding-Segment. Hast du noch so ein paar schöne Beispiele, dass vielleicht gerade die Unternehmen, die zuhören, vielleicht auch mal so eine Idee kriegen, an welchen Stellen könnten sie denn für sich auch mal anfangen, über dieses Thema nachzudenken? Oder wenn sie schon drüber nachdenken, zu sagen, ah, cool, jetzt erst recht.
Ja, also was ich auch ein spannendes Thema finde, wenn man quasi beim Posteingang eines Unternehmens anfängt. Also ja, quasi alles an, ja, Anfragen, Anschreiben, Posteingängen, was ein Unternehmen so bekommt, das läuft ja irgendwo ein, in der Regel vielleicht in einem E-Mail-Postfach, sagen wir mal so. Und von der Stelle anzufangen und zu sagen, okay, wir klassifizieren die Anfragen automatisch mithilfe von KI und sagen, okay, das ist jetzt eine Kundenanfrage, das geht in unseren Kundensupport. Das ist eine, weiß ich nicht, Rechnung von einem Lieferanten, das geht in die Rechnungsstelle. Das hier ist, ne, so, das sozusagen eine KI automatisch klassifiziert, worum geht's? Und dann erstmal die Eingänge erstmal vorsortiert. Und im zweiten Schritt, dann wird es natürlich ganz spannend, wenn man dann auch noch den jeweiligen Prozess dahinter quasi automatisiert, ne, dass dann weiß ich nicht, wenn eine Rechnung reinkommt, automatisiert das in die Verbuchung geht und quasi das Geld überwiesen wird, ne? Also ja, also das finde ich auch noch einen spannenden Use Case, wo man also quasi bei Posteingang klassifizieren gut arbeiten kann mit Hilfe von KI. Und wo wir auch noch tätig sind, das ist jetzt nicht unbedingt der Bereich generative KI, sondern Bilderkennung. Also wirklich Papierdokumente digitalisieren. Also
Ja, der
Unternehmen,
Klassiker.
die viel. Ja, also ne, dafür gibt es ja auch schon viele Tools, aber gerade wenn ich ein Unternehmen bin, was mit viel Papierdokumenten zu tun hat, die vielleicht auch eher in unstrukturierter Form vorliegen, also Fließtexte zum Beispiel, daraus wirklich gezielt Informationen zu extrahieren und in ja, meine Prozesse weiterzuschieben. Also genau, das ist auch ein spannendes Thema. Da arbeiten wir erstmal mit einer OCR-Erkennung, dass der Text erkannt wird
Klar.
auf dem Schreiben und dann mit ja, Natural Language Processing und Named Entity Recognition, das sind jetzt alles so technische Buzzwords, dass halt der Text
Babbelsprache.
erkannt wird und verstanden wird. Ja,
Genau.
genau. Und nee, aber das ist auch ein spannendes Thema, weil man wird nicht denken, wie viele Unternehmen noch mit Papier wirklich
Oh ja,
arbeiten.
doch.
Also wir waren im Medizinbereich zum Beispiel, das ist ja
Das ist ganz
wirklich ein
extrem.
Thema.
Genau.
Ja.
Das
Ja.
ist ein Riesenthema, das Thema. Also Medizinsektor, teilweise auch Handwerk, das ist auch noch so ein Riesenthema. Thema Papier in digital umwandeln, ist tatsächlich ein Prozess, der auch, glaube ich, in Deutschland noch ein paar Tage dauern wird. Und gerade wenn ich jetzt an das neue große Rechtsthema E-Rechnung ab nächsten Jahr denke, das wird ganz, ganz lustig. Nicht umsonst haben wir einen Antrag auf Verlängerung der Einführung dieses Gesetzes gestellt in Europa, weil wir es in Deutschland wieder mal leider nicht hinbekommen.
Ja, das stimmt. Ja, ich
Ja,
finde auch
aber das ist, ja, bitte.
an dem Thema Dokumente digitalisieren oder Papierdokumente digitalisieren kann man das auch ganz schön sehen, dass man eigentlich erstmal mit der Digitalisierung von Prozessen starten sollte, weil was wir ja eigentlich machen, ist, wir haben ein Papierdokument und das scannen wir und dann ziehen wir daraus Informationen. Das ist ja eigentlich schon total crazy, weil ich meine, wenn man von vornherein die Daten nicht ausgedruckt hätte, sondern wirklich in einem Online-Formular strukturiert erfasst hätte, dann hätten wir ja gar nicht das Problem, ne?
Ja, oder einfach wirklich nicht mal das Dokument in Papierform, sondern meistens legen sie ja schon als PDF-Format vor. Und dann fällt es ja auch den System leichter, dann brauchen sie keine große OCR-Erkennung, weil sie nicht den gedruckten Text wieder umwandeln müssen. Da gibt es ja auch dann, je nach Schriftart und Co., gegebenenfalls dann noch Fehlerquellen oder Druckqualität. Ne? Hin und wieder wird ja vielleicht doch noch mal gefaxt. Good old fax ist ja auch immer noch sehr beliebt in
Das
vielen
ist nicht
Ecken.
tot zu kriegen.
Ja, leider. Und wir wissen auch, welche Qualität die Dinger manchmal haben können. Und wenn das Ding dann direkt schon ein digitales Dokument ist, wo die Texte ja auch direkt digital schon drin auslesbar sind, dann wird es natürlich auch an vielen Stellen in der Prozessoptimierung, ich nenne es bewusst Optimierung, ja schon leichter. Und da fängt sehr viel an. Eine Frage habe ich dazu an dich. Wie siehst du das? Würdest du sagen, du musst einen Prozess an das System anpassen oder das System an einen Prozess anpassen?
Was meinst du mit System?
Ja, ob jetzt Automatisierung, Tools, die ihr entwickelt, also passe ich eher den Prozess, den ich bei mir im Unternehmen habe, an das System an? Oder ob entwickle ich spezielle Systeme, die an meine hauseigenen Prozesse angepasst sind?
Ja, nee, das ist es nämlich genau. Das ist ein spannender Punkt, den du ansprichst, weil ich glaube, wenn du über Digitalisierung nachdenkst, dann geht es nicht darum, schlechte Prozesse zu digitalisieren, sondern man sollte den Prozess dann wirklich von vornherein digital denken und umstellen. Weil das ist ja im Endeffekt mehr Arbeit, wenn ich sage, ich habe einen schlechten Prozess und den mache ich jetzt digital, dann ist es immer noch ein schlechter Prozess, ne? Deswegen ist es sinnvoller, das ist genau das Thema, was ich meinte, ne? Dann machen wir eben keine handschriftliche Erfassung mehr von, weiß ich nicht, belegen, sondern dann tippen wir direkt digital ein in ein Online-Formular. So, das ist, ne, also deswegen müssen wir auch gar nicht hingehen und sagen, wir scannen jetzt das Dokument und extrahieren damit fancy KI irgendwelche Daten. Dann sind die Daten halt direkt digital da. So, und dementsprechend ist das eigentlich the way to go, dass man sagt, wir denken den Prozess nochmal neu und zwar digital. Und nehmen nicht den bestehenden Prozess und versuchen, ihn zu digitalisieren. Wenn es wirklich ein manueller Prozess ist, der auch nicht
digital ist. Da habe ich noch eine schöne Frage, so Richtung Abschluss hin, einfach so ein Meinungsbild von dir. Hast du das Gefühl, dass die Unternehmen, die vielleicht so in den letzten 10, 15 Jahren tatsächlich schon digital vorangegangen sind, da gibt es ja einige, viel schlechte Prozesse digitalisiert haben?
Welche Unternehmen meinst du? Boah, da bin ich, glaube ich, zu wenig in den Unternehmen, die...
Mittelstand, was auch immer, was du... Also reines Bauchgefühl.
Boah, das finde ich tatsächlich schwer zu sagen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr individuell. Da könnte ich dir jetzt nicht keine pauschale Antwort zu sagen.
Vollkommen in Ordnung, weil vieles ist ja auch tatsächlich so dieses, ne, digital zuerst denken oder wie wir jetzt auch sagen, KI first denken, was ja dann jetzt der nächste Step ist, fällt mir in vielen Gesprächen auf, dass ich hatte auch schon so eine Anfrage von jemanden, die riefen an und sagten, ja, Frau Ebin, wir haben Ihren Vortrag gehört, wir würden gerne mal über KI in Ihrem Unternehmen sprechen. So, und dann bin ich hin, habe gefragt, so, okay, KI, wie sieht's denn bei euch digitalisierungsmäßig aus? So, dass halt viele vergessen, dass da erstmal ein Schritt davor stattfinden muss. Oder teilweise festgestellt wird, ja, wir haben schon digitalisiert, aber unsere Prozesse haben wir nicht an diesen digitalen Workflow im Kern angepasst, sondern wir haben den Digitalisierungsworkflow an unsere Prozesse angepasst. Also eigentlich genau den falschen Weg gegangen. Und jetzt wird es natürlich aus diesem falschen Weg unglaublich schwer, in den nächsten Step zu kommen.
Wieder rauszukommen sozusagen. Ne?
Genau.
Verstehe, was du meinst. Ja. Aber es ist ja auf jeden Fall schon mal, sage ich mal, die Analyse ist ja schon mal der erste Schritt dahin, ne? Wenn man das erkennt und dann halt sich auch traut, vielleicht da auch nochmal eine Rolle rückwärts zu gehen. Ne? Das ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen bei dem ganzen Thema Digitalisierung, dass man ja auch wirklich die Leute in dem Unternehmen mitnehmen muss. Ne? Das ist ja im Prinzip ein riesen Change-Prozess. Gerade wenn wir darüber reden, dass jetzt nicht bestehende Prozesse einfach digitalisiert werden, das würde ja den Mitarbeitenden wahrscheinlich einfacher fallen, weil der Prozess bleibt derselbe. Ich nutze vielleicht irgendwie andere Tools.
Genau.
Aber wenn Prozesse komplett neu gestaltet werden, dann ist das natürlich, da macht das was mit den Leuten, da muss man sich umorientieren, ne? Da gibt es vielleicht andere Zuständigkeiten, dann gibt es Ängste, bin ich jetzt irgendwie überflüssig, und macht die KI mich überflüssig und so, und da, dem muss man natürlich begegnen, und dem begegnet man am besten einfach mit Informationen, Schulungen, Wissen vermitteln, dass eben diese Ängste vor Digitalisierung oder eben KI abgebaut werden. Ne? Und die Mitarbeiter, die damit arbeiten, auch ein bisschen verstehen, wie funktioniert das Ganze eigentlich. Ne? Und dass auch ein bisschen entzaubert wird vielleicht. Ne?
Genau, haben wir ja heute eingangs schon gemacht oder ein bisschen versucht, das Ganze zu entzaubern, dass noch keine echten, so richtige echte neuronale Netzwerke, die echte Gehirne nachbilden, sind es noch nicht, um da so ein bisschen den Bogen vom Anfang zu schließen, sondern es ist immer noch eine Maschine, die da am anderen Ende antwortet und einfach nur auf den Dingen reagiert, die wir ihr eigentlich vorher gesagt und mitgegeben haben.
Genau, und der Mensch sollte ja immer quasi dazwischen geschaltet sein und die Ergebnisse kontrollieren und entscheiden, gehe ich jetzt an der Stelle weiter oder korrigiere ich die Ergebnisse, die die KI mir ausspuckt. Ne? Also das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir nicht so weit sind, dass wir Prozesse wirklich voll automatisieren sollten, sondern gut quasi Zwischenstellen einbauen, wo wirklich ein Mensch kontrolliert, weil das, glaube ich, in vielen Fällen sinnvoll ist, da nochmal drüber zu schauen.
Sprich, die letzte Instanz ist immer der Mensch.
Genau, richtig.
Ja, schön. Ist ja eigentlich ein schönes Schlusswort schon fast für unsere Folge. Ja. Wir haben auch gut unsere Zeit schon gefüllt. Du hast ja gesagt, Reden ist ganz wichtig. Und ich weiß, ihr habt was zum Thema Reden, quasi in Anführungszeichen, mitgebracht. Erzähl doch mal.
Ja, sehr gute Überleitung, Christina. Genau, also wir reden gerne. Und was wir jetzt speziell für Unternehmen anbieten, die vielleicht so ihre Digitalisierungsreise starten, die genau in ihrem Unternehmen digitalisieren wollen, ihre Prozesse automatisieren wollen. Da bieten wir spezielle Sprechstunden an, die man auf unserer Webseite buchen kann, also quasi ein Erstgespräch zur Digitalisierung und zur künstlichen Intelligenz, wo wir Unternehmen bei den ersten Schritten beraten, Use Cases vielleicht auch durchgehen, die man im Unternehmen halt machen könnte und genau einfach beraten, wie man die ersten Schritte macht, beziehungsweise Unternehmen, die vielleicht schon mitten im Digitalisierungsprozess sind, aber an einer bestimmten Stelle halt stehen und nicht weiterkommen, da halt ansetzen und sagen, okay, was könnten da die nächsten Schritte sein? Also im Prinzip eine kostenfreie Erstberatung bieten wir auf unserer Website an und ja, da genau, freuen wir uns über jede Unternehmerin, jeden Unternehmer, der da Lust hat, mit uns zu reden.
Genau. Den Kontakt zu Lena und Valentin vom IT-Bütchen packe ich euch in die Shownotes, beziehungsweise findet ihr dann auch bei mir auf der Website als Links, ganz einfach und bequem zu den beiden. Und dann könnt ihr sie kontaktieren. Und ihr habt jetzt schon gehört, was sie alles so grob auch machen, auch das ein bisschen das Fachwissen von Lena durchblitzen lassen. Wir haben es versucht, nicht ganz zu fachbabbelig zu machen, natürlich. Ganz bewusst, um euch alle da draußen mitzunehmen und abzuholen. Aber trotzdem sage ich an der Stelle, Lena, vielen herzlichen Dank für dieses wirklich sehr interessante und tolle Gespräch, weil ein kleiner, schon fast Deep Dive in manche Themen rein. Und ja, sag nur Danke.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Christina. Hat mir super viel Spaß gemacht.
Und wir sagen Ciao.
Tschüss.